Das war viel später, 1984. Wieso schreibst du nicht mal wieder was aus der Zeit mit der Band? Hast du lange nicht gemacht, meinte er. Stimmt eigentlich, dachte ich. Wieso schreibe ich nicht mal wieder was aus der Zeit mit der Band? Habe ich lange nicht gemacht. Gegen Ende 83 hatte sich meine erste Band System aufgelöst. System, so hieß die. Die neue Kombo namens Plan B war am Start. Die erste Halle, die sich traute, uns auftreten zu lassen, war das Berliner Loft. Das war damals da, wo jetzt das Metropol noch ist. Damals unter der Leitung von Monika Döring, die uns irgendwie mochte, uns ohne uns vorher gehört zu haben. Noch während wir die ersten Songs probten, bekam ich Anfang 84 Wind davon, dass The Clash im Rahmen ihrer aktuellen Tour am 19. Februar 1984 ein einziges Konzert in Deutschland spielen würden, in der Düsseldorfer Philipshalle nämlich. Ausverkauft, Wochen vorher. 5.000 Leute, 6.000, egal. Ich musste nach Düsseldorf, ich musste sie zum dritten Mal live sehen. Zumal es darum ging, die neue Besetzung zu erleben, die, wie sich später herausstellen sollte, die letzte und unrühmlichste werden sollte. Während ich begann, mich ans Telefon zu hängen, es gab noch kein Internet, bin mir nicht mal sicher, ob ich schon Tastentelefon hatte, oder war das vielleicht überhaupt kein Telefon, vielleicht habe ich noch getrommelt, um Karten zu organisieren, kam mir eine grandiose Idee, um Geld zu sparen. Wir würden unseren zweiten Gig überhaupt als Vorgruppe von The Clash spielen. Dann bräuchten wir auch keinen Eintritt zu zahlen. Man muss bei dieser Geschichte zwei Dinge im Kopf behalten. Erstens, dass The Clash trotz der Trennung von Mick Jones, das ist jetzt egal, eine ziemlich erfolgreiche Band geworden waren, die Platin in den USA machte, mit großen Tourneeveranstaltern arbeitete und in für Punkrock-Verhältnisse ziemlich großen Hallen spielte. Eine Band also, die Mitte der 80er ebenso unerreichbar schien wie die Bands der 70er, gegen die sie sich anfangs aufgelehnt hatte. Und zweitens, dass mir das alles Schnuppe war. The Clash waren die wichtigste Band der Welt für mich und ich war 19 Jahre alt. Es gab nichts, was ich nicht erreichen konnte, wenn ich es nur wollte. Und ich wollte. Ich wollte mit Plan B als Support für The Clash in Düsseldorf spielen. Mit 8 halbfertigen Songs. Also nahm ich etwa 2 Wochen vor dem Auftritt von The Clash in Düsseldorf die Tourneedaten aus einer englischen Musikzeitung und sah nach, in welcher Stadt, in welchem Land sich die Band zurzeit aufhielt. Das Konzept einer Tourneeorganisation war mir zu diesem Zeitpunkt nur ansatzweise bekannt. Ich wusste jedoch, dass die Band immer, wirklich immer, mit einem persönlichen Manager und Pressesprecher namens Cosmo Vinyl unterwegs war und ich wusste, dass es zwecklos sein würde, die Band persönlich zu erreichen. Als einzige Person also, die mir außer den Bandmitgliedern bekannt war, würde Cosmo Vinyl diejenige sein, die ich zu erreichen gedachte. Aber wie und wo? In einem Hotel natürlich, einem recht großen. In der Stadt, in der sie am gleichen Tag spielen würden, ist doch klar. Also am ersten Tag meiner Recherche und auch an den folgenden noch irgendwo in Großbritannien. Nun ist es eine Sache, wenn sich ein kaltschnäuziger, naiver 19-Jähriger ans Telefon klemmt und davon überzeugt ist, dass sein Englisch ausreichen würde, um einen Support-Gig während einer laufenden Tournee klarzumachen. Eine ganz andere Sache ist es, wenn diese Tournee durch Irland oder Schottland führt und die Telefonisten der großen Hotels dieser Städte eine ganz eigene Vorstellung von der englischen Sprache haben, die von meinem Schul- und Punkrock-Englisch nicht unerheblich abwich. Es war leicht, die 5 größten Hotels in den Städten auszumachen. Es war aber fast unmöglich, die Leute in diesen Hotels zu verstehen. Ich wusste in vielen Fällen einfach nicht, ob die Band nicht im betreffenden Hotel abgestiegen war, ob man sie verleugnete, ob mich keiner verstand oder ob ich die Sätze in der Leitung falsch interpretierte. Und ich hatte vor allem nach einigen Tagen der Recherche keinen Schimmer, wie hoch meine Telefonrechnung ausfallen würde. Meine Band lachte mich mittlerweile aus. So geht das nicht. Das klappt nie. Lass sein. Dann, nach vielen frustrierenden Telefonaten, 2 Tage vor dem Düsseldorfer Konzert, am 17. Februar des Jahres 1984, und jetzt habe ich hier so einen Zeitsprung, jetzt fange ich plötzlich an, im Präsens zu schreiben. Müsste da jetzt mit klarkommen. Wähle ich die Nummer eines Hotels, weil wenn ich versuche, das umzutexten, dann wird das furchtbar. Wähle ich die Nummer eines Hotels in Schweden, denn Stockholm steht auf dem Tourplan. Super, das Englisch der Rezeptionistin ist genauso schlecht wie meins und ich spule den mittlerweile gut trainierten Satz mit einer Betonung ab, der bei meinem Gegenüber keinen Zweifel daran aufkommen lassen kann, dass die Band und ich dickste Freunde sind und mich der Anruf mehr Zeit kostet, als ich mir eigentlich erlauben kann. Hi, can I speak to Mr. Cosmo Vinyl, please? He's with a band from England called The Clash and he's staying in your hotel. Sure, just a second. Leider schmilzt in diesem Moment mein Telefonhörer. Zumindest fühlt es sich so an. Tatsächlich ist es aber nur literweise Schweiß, der urplötzlich und ohne Vorwarnung an meinem gesamten Körper, einschließlich meiner Hände, entlangrinnt. Meine Muskeln haben zudem in einem spontanen Akt des Aufstands beschlossen, sich nie wieder dem Terrorregime meines Hirns zu unterwerfen und verdammt nochmal, ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr auf der Toilette. Was soll das? Als nächstes steht, okay, thanks, anyway, have a nice day, im Drehbuch, so wie ich es die ganzen Tage vorher auch gesagt hatte. Auf sure, just a second. Bin ich nicht vorbereitet. Hey! Tönt es grimmig aus meinem Hörer. Er hat schlechte Laune. Ich rufe lieber später nochmal an. Nein, er ist es überhaupt nicht. Er ist ein anderer, diesmal männlicher Telefonist, der mir sagen wird, dass Mr. Cosmo Vinyl, who is with a band from England called The Clash, gar nicht in our hotel abgestiegen ist. Und was macht dieser Kloß in meinem Hals? Am I talking to Cosmo Vinyl of The Clash? Yes, you are! Jetzt ist es vorbei, er ist total genervt, ich höre sowas. Drei Worte genügen mir und meinem Kloß und meinen hirnbefreiten Muskeln und ich habe auch schon 3 Kilo abgenommen. Hi, we're a band from Berlin, we are called Plan B, we like The Clash very much, we wanted to ask you if you have a support band for the concert in Düsseldorf or not, we wanted to know if maybe it is possible to play before The Clash, we could come to Düsseldorf, we don't need money, we like The Clash. Stille. Aber er ist noch dran. Und er hat noch nicht gelacht. Und er sagt, how do I fucking know that you're not a fucking heavy metal band with fucking Flying V guitars? Weißt du, was eine Flying V ist? Die Scorpions haben so eine V-förmige Elektro-Gitarre. Ganz furchtbar. Berechtigte Frage. Nicht wirklich freundlich vorgetragen, aber ich beschließe mich nicht an Stilfragen aufzuhalten. Das Problem ist nur, dass mir keine Antwort auf eine solche Frage einfällt. Dann macht es Klick. Nicht am Telefon, sondern in meinem Kopf. Der Mann ist Punkrocker. Das ist seine Art, freundlich zu sein. Ich beschließe, alles auf eine Karte zu setzen und mit gleichartiger Freundlichkeit zu antworten. I would hardly call you in Stockholm and ask you to let us support The Clash if we were a fucking heavy metal band with fucking Flying V guitars. Antworte ich mit zitternder Stimme und überrascht darüber, woher ich plötzlich das Wort hardly habe. Und füge noch schnell ein wouldn't I hinzu. Noch heute ganz oben in der Liste meiner persönlichen Sprachtriumphe. Er seufzt. Tell you what, we actually haven't got a support on this tour, so here's what we can do. You'll be there at 6 with your own amps and drums. Bring a tape so I can listen to it. If I like it, you can play. Gut, sage ich. Noch heute ganz oben in der Liste meiner persönlichen Sprachniederlagen. Das war's also. Ich hatte es geschafft. Wir würden als Vorgruppe für The Clash spielen. Alle Clash-Fans würden uns lieben. Wir würden goldene Schallplatten bekommen und berühmt werden. Nur, dass wir gar keine Schallplatten hatten oder auch nur Demo-Tapes, sondern nur eine furchtbare Kassettenrekorderaufnahme aus dem Übungsraum. Und, dass ich meiner Band unmöglich sagen konnte, dass wir auf Verdacht nach Düsseldorf fahren würden, um vielleicht The Clash zu supporten. Also beschloss ich zu lügen. Ich sagte der Band, dass der Gig klar geht und die Band war von den Socken. Und recht motiviert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Einer kannte einen mit einem kleinen Bus für das Equipment, Papa borgte den Wagen für weitere Mitreisende und so machten wir uns 2 Tage nach meinem Telefonat mit Herrn Weinl gleich morgens auf nach Düsseldorf. Man wusste ja nie, wie lange man an der Grenze warten musste. Damals gab es nämlich noch die Grenze und übrigens auch kein Internet. Soll ich weitermachen oder Pause? Nee, weiter. Dann haben wir es hinter uns. Die Düsseldorfer Philips-Halle fasste etwa 1 Million Menschen. Dachte ich, als ich sie am Nachmittag des 19. Februar 1984 zum ersten Mal in meinem Leben betrat. Natürlich war ich vorher schon in großen Hallen gewesen, um große Bands zu sehen, aber noch nie in einer leeren großen Halle. Und noch nie in einer leeren großen Halle, auf deren Bühne gerade The Clash standen und ihren Soundcheck machten. Unsere Entourage bestand nicht nur aus der Band. Etwa 8 oder 10 Freundinnen und Freunde waren mit uns nach Düsseldorf gekommen, um der Sensation beizuwohnen. Nicht nur die Band, sondern auch sie würden also auf mich eindreschen, wenn etwas schiefgehen sollte. Ich fühlte mich dementsprechend wohl in meiner Haut. Die damals neuen Clash-Mitglieder kannte ich nur von einigen wenigen Fotos. Doch neben ihnen auf der Bühne standen Joe Strummer und Paul Simonon, die ich von einigen 1000 Fotos kannte. Wir, die Band plus Freunde, standen inmitten der Halle, vielleicht 10 Meter von der Bühne entfernt, und ich hoffte. Ich hoffte, dass mich diese Typen, deren Arbeit für mich in den vergangenen Jahren so wertvoll und wichtig geworden war und die einen Einfluss auf mein junges Leben hatten, den sich meine Schule nur erträumen konnte, nicht enttäuschen würden. Damit meinte ich nicht in erster Linie, dass sie uns spielen lassen sollten, es ging um mehr. Es ging um die Frage, ob Punk, genauer gesagt der Punk, der von The Clash propagiert wurde, echt war. Ob sie wirklich anders waren als die anderen Bands. Ob man mit ihnen reden konnte oder ob sie arrogante Arschlöcher waren. Ich war jung, aber nicht völlig bescheuert. Ich erwartete weder den Heiland noch bessere Menschen noch das offizielle Weltrettungskommando. Aber ich erwartete coole Typen. Ich hoffte auf coole Typen. Irgendjemand führte uns hinter die Bühne in einen Backstage-Raum. Der Backstage-Raum übrigens Mythos und Legende. Hort endloser Gelage und Orgien, Ziel aller Hardcore-Fans und Groupies, sagt man. Ist aber nur ganz normaler Quatsch. Backstage-Räume kleiner Auftrittsorte kann man sich wie ein seit vielen Jahren nicht benutztes Klo oder eine Abstellkammer vorstellen. Und das sind dann die besseren. Backstage-Räume der großen Hallen wiederum sind nichts anderes als Sportumkleidekabinen, was Sinn macht, da viele große Hallen in ihrem normalen Leben Sporthallen sind. Und dann gibt es noch die Backstage-Räume von Open-Air-Festivals, das sind dann Wohnwagen. Nervös liefen wir in unserer Umkleidekabine auf und ab, planten die Setlist, machten nervöse Scherze. Dann die Frage, die ich gar nicht gebrauchen konnte. Was passiert denn jetzt? Bevor ich mit den Achseln zucken konnte, erschien jemand, der aussah, als würde er bei The Clash spielen. Cosmo. Er fragte nach mir, wir begrüßten uns. Ob ich das Tape dabei hätte. Ich gab ihm unsere beschissene Übungsraumaufnahme und langsam regten sich erste Zweifel bei den anderen Jungs. Was das jetzt sollte? Ich erklärte es ihnen. Ist doch klar, dass sie nochmal was von uns hören wollen, argumentierte ich. Aber doch nicht von dem oberschlechten Tape, fanden die anderen. Doch, wir hatten ja kein anderes. Wir mussten keine 5 Minuten warten, bis Cosmo wieder bei uns erschien. Er hatte sich unmöglich in dieser kurzen Zeit einen Eindruck verschaffen können und mir war klar, dass wir wieder einpacken mussten. You'll be on stage exactly at 8. You have 30 minutes, no encores, no relax, get a beer and enjoy yourself. Hätte es die Bäckerfaust schon gegeben, aber es gab sie nicht, es gab übrigens auch kein Internet, hätten wir sie garantiert alle in diesem Moment praktiziert. Stattdessen freuten wir uns wie ganz normale Menschen, fielen uns um den Hals, wir lachten, jubelten. Wir alle waren uns der gleichzeitigen Absurdität und Grandiosität der Aktion bewusst. Eine völlig unbekannte Berliner Band spielt ihren 2. Gig als Vorgruppe von The Clash. Und warum? Weil sie gefragt hat. Wer es nicht weiß, sowas gibt es eigentlich nicht. Abgesehen davon, dass der Großteil bekannterer Bands die Entscheidung über ihren Support dem Label oder dem Tourveranstalter überlässt, ist es die Regel, dass Vorgruppen für ihren Platz bei einem größeren Konzert oder gar einer ganzen Tour Geld bezahlen. Das ist nicht immer so fies, wie es jetzt klingt, und hat nicht allein mit der Tatsache zu tun, dass die Vorgruppe durch ihren Auftritt einen Marketing-Effekt erwarten kann, der auf dem Bekanntheitsgrad des Hauptacts beruht. Eine Vorgruppe verursacht tatsächliche Mehrkosten. Techniker müssen extra arbeiten, zusätzliche Einstellungen an Ton- und Lichtpulten müssen vorgenommen werden, die Bühne ein weiteres Mal umgebaut werden. Diese Mehrkosten werden meist an die Vorgruppen weitergegeben und so passiert es schnell, dass eine Vorband bzw. deren Label für eine 20-Städte-Tournee als Support für eine größere Kapelle mal eben 5-stellige Summen auf den Tisch packen muss. Normal. Ausnahmen bestätigen die Regel. Nee, ich hab noch. Nachdem The Clash mit ihrem Soundcheck fertig waren, durften wir unsere Amps und Drums aufbauen und ebenfalls einen kurzen Soundcheck machen, auch das für eine Vorband eher ungewöhnlich. Die Crew war nett und hilfsbereit und wir entspannten tatsächlich ein wenig. Um Punkt 8 Uhr standen wir nervös wie Sau und mit unseren Gitarren bewaffnet am Bühnenrand. In der Düsseldorfer Philips-Halle ging das Licht aus und ohrenbetäubendes Gejohle vom Publikum setzte ein. In diesem Moment hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dass ich eine ziemlich beschissene Idee gehabt habe. Denn ich hatte in meiner Euphorie eine nicht unwichtige Tatsache außer Acht gelassen. Niemand im Publikum wusste, dass wir spielen würden. Noch schlimmer. Niemand im Publikum wusste, dass überhaupt eine Vorgruppe spielen würde. Die Leute erwarteten mit dem Erlöschen der Saalbeleuchtung nur eines: The Clash. Stattdessen starksten ein paar dürre Teenager auf die Bühne. Als würde es irgendetwas bedeuten, rief ich: Wir sind Plan B aus Berlin! Ins Mikro. Hello Düsseldorf, it's good to be back, habe ich mich nicht getraut. Und wir stolperten in den ersten Song, um keine Zeit für negative Reaktionen zu lassen. Ich weiß nicht mehr, wie wir waren. Ich schätze, wir waren eher schlecht. Aber wir genossen eine Art Welpenschutz. Buhrufe hielten sich ebenso im Rahmen wie Applaus. Die Stimmung war eher eine resigniert abwartende, die Zeit für einen weiteren Gang zur Theke bot. Damals gab es noch echtes Bier in den großen Hallen, aber kein Internet. Auf dem einzigen mir bekannten, von einem Freund im Publikum aufgenommenen Mitschnitt unseres Gigs, den ich entsetzlicherweise nicht mehr finden kann, hört man mehr von den zahlreichen Sarajevo-Rufen als von unseren Songs. Wer von euch ist alt genug? Sarajevo, da war Olympiade oder so, ne? 84? Und da gab es irgendwie so einen komischen Trailer im Fernsehen, glaube ich, wo er halt immer Sarajevo! Und dieses Tape besteht hauptsächlich, also im Hintergrund hört man irgendeine Band spielen, nämlich uns, und, aber ansonsten hört man die zwei Typen immer quatschen, die diesen Rekorder dabei hatten und immer Sarajevo, noch ein Bier. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann irgendwelche Statements gegen Helmut Kohl ins Mikro rief, Punk, und dass das niemanden interessierte. Ich erinnere mich daran, wie merkwürdig es sich anfühlte, die anderen Jungs so weit weg von mir spielen zu sehen. Die Bühne kam mir unglaublich groß vor. Ich erinnere mich außerdem daran, wie schnell die Angst vor dieser großen Halle verschwunden war, denn man konnte während des Gigs von der Bühne aus sowieso nur die ersten paar Reihen sehen. Danach erschien alles schwarz. Und ich erinnere mich an meinen zufälligen Blick zum Bühnenrand nach dem zweiten oder dritten Song. Da standen sie. Joe und Paul guckten sich die Vorband an, zuckten ein bisschen mit den Beinen mit. Ich war stolz wie Oscar. Der Clash-Gig selbst passierte in einer Wolke. Zu beeindruckt waren wir vom ganzen Ereignis und außerdem mussten wir uns noch um Schlafplätze kümmern. Fritz, unser Basser, kam aus Dortmund und kannte sich in der Ecke aus, hatte also ein paar Kontakte und irgendwie landeten wir später in der Nacht in den Wohnungen der Fehlfarben und Funkshaus Sefcheck. Der hat damals irgendwie, glaube ich, auch für die Specs geschrieben und so. Und ich habe auf zwei zusammengeschobenen Sesseln geschlafen, mit jemand anders. Vorher jedoch, noch in der Halle, ging es nach dem Clash-Gig natürlich darum, die Bands zu treffen. Vorher stand zu viel Nervosität im Raum, doch jetzt wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Strummer wenigstens mal die Hand zu schütteln, mich zu bedanken, ihn zu fragen, wie er uns fand. Cosmo Weinl kam in unseren Backstage-Raum, als wir gerade unsere Klamotten packten. Er bedankte sich bei uns, Ausrufezeichen, holte 300 D-Mark aus der Tasche. Damals gab es noch keinen Euro und kein Internet und man fuhr noch in von Hühnern gezogenen Kutschen über die schlammbedeckten Straßen und drückte sie mir in die Hand. Ob das in etwa unsere Spritkosten decken würde, fragte er. Na klar, tat es, aber es sei nicht nötig und bla bla bla, aber er bestand drauf. Was für ein korrekter Typ, ich war beeindruckt. Man hat, das ist natürlich totales Fantum jetzt irgendwie und das ist bei der Band, lasse ich das auch, ist mir das auch gar nicht peinlich. Aber man hat dann später mit der Band noch so andere Vorgruppensachen mitgekriegt und zwar von viel kleineren Bands, von Bands, die sich echt nicht hätten leisten können und so. Und das ist dann schon immer erstaunlich, was für eine unglaubliche Arroganz da kommt. Also so, wir sind nicht die Hauptband, Alter, weißt du. Und dass die uns damals noch 300 Mark in die Hand gedrückt haben fürs Benzin, das war schon enorm okay. Hallo Sascha. Wir waren schon in Moskau, leider.
Ich war schon länger.
Ach so, okay. Aber nicht so lange. Genau, und dann sagte Cosmo, wanna meet the band? Und so standen wir wie bestellt und nicht abgeholt im Backstage-Raum von The Clash, die sich angeregt mit Fans unterhielten, die es hierhin geschafft hatten. Die Legenden um die Fannähe der Band waren also kein Blödsinn. Strummer diskutierte mit jungen Mädchen über deren Situation in ihrer Schule. Kein Witz, der Mann hatte, wie ich bei späteren Treffen noch weiter feststellen konnte, ein unstillbares und ehrliches Interesse an anderen Menschen. Und langsam wurden wir in die Gespräche mit einbezogen. Clara Drexler war auch da. Die war damals so eine Specs-Autorin, die ganz wichtig war. Ist die hier zufällig? Nee, ne? Dann kann ich über sie herziehen. hat immer die großen Artikel in der Specs geschrieben und war so die Indie-Ikone. Clara Drexler war auch da, quatschte mir ein Ohr ab. Und wie toll das alles wäre und wie super und dass sie unbedingt was über uns schreiben müsse, was sie natürlich nie tat, die blöde Kuh. Und ihr Clash-Artikel war auch scheiße. Irgendwann verzog sich Strummer zum Einpacken und ich sah meine Chance für ein Hallo unter vier Augen gekommen. Ich bedankte mich, wir plauderten. Wie ihm die Band gefallen hat, wollte ich wissen. Seine Antwort war kurz. Ich meine, ich war 19, ja, der war ein Held für mich. Und er hat gesagt, you're a good leader, but you need to work hard. Ich weiß, hätte Johnny Cash sein können. Ja, irgendwie so jemand. Das war wirklich so Robert De Niro, Johnny Cash, keine Ahnung. Er hätte auch sagen können, have a nice day. Und dann hatte ich gedacht, oh, have a nice day, was meint er damit? Was will er sagen? Was er meinte ist, du kannst das, aber du musst noch üben. Nicht die Antwort, die ich erwartet hatte, keine Antwort, die ich erhofft hatte. Vielleicht sogar eine Antwort, die er einfach nur so dahingesagt hat, aber eine wichtige Antwort für mich und die weitere Geschichte der Band, die es in den folgenden Jahren zwar nie zu wirklich massiven Erfolgen oder gar Geld bringen sollte, die aber immerhin um die halbe Welt tourte und eine Menge Spaß und den ein oder anderen guten Song hatte. Mir ist bewusst, wie albern und lächerlich dieser ganze Kram für einige klingen mag. Ich war trotz meines jungen Alters damals wie heute kein Mensch, der Führer suchte, aber ich suchte und fand Künstler, die nicht mit einer Tarnkappe herumliefen und deren Texten ich trauen konnte. Ich kann meine Bewunderung für eine Band und für Strummer insbesondere nur deswegen ohne Furcht vor Peinlichkeit äußern, weil sie nie peinlich war. Es kommt jetzt noch so ein bisschen Pathetisches. Es gibt viele Bands und noch mehr Fans, die diese Bands verehren und lieben, die ihnen auf Schritt und Tritt folgen, die ihnen an den Lippen hängen, jedes Interview, jedes Foto von ihnen kennen. Solch ein Fan war ich nie, denn die meisten dieser Bands bestätigen bewusst oder unbewusst die soziale und gesellschaftliche Position ihrer Fans als eben genau das. Fans, Anhänger, Käufer, Konsumenten. Ich, Band, hier, du, Fan, da. Der frühe Punkrock und somit nicht nur, aber allen voran The Clash haben bewiesen, dass es auch anders geht, dass Kunst nach wie vor Inspiration und Motivation für den Einzelnen sein kann, um eben mehr als nur der ewige Rezipient zu sein. Sie haben bewiesen, dass es möglich ist, selbst zum Produzenten zu werden. Und das ist einer der Gründe, warum ich Bloggen für eine Fortführung der Fanzine-Tradition halte. Eine Art von Punk mit anderen, moderneren Mitteln. Damals gab es nämlich noch kein Internet. Und viele Leute, die irgendwann beginnen, Blogs zu lesen, fangen recht schnell selbst mit dem Schreiben an. Und das ist Punk, das kannst du nämlich auch. Dankeschön.